So, ich freue mich, dass wir wieder mal bei euch sind. Es ist immer schön bei euch. Danke für die Einladung. Ihr seid bestens vorbereitet auf das Thema, habe ich jetzt schon gemerkt. Das werde ich auch gleich feststellen. Der Thomas hat sicher nicht gewusst, über was ich heute sprechen werde, aber wir können am Anfang mal einen Bibelvers lesen, und zwar aus dem Hosea, Kapitel 10. Hosea, Kapitel 10, Abvers 9. Seit den Tagen von Gibea hast du gesündigt, Israel. Dort sind sie stehen geblieben. Nicht erreichte sie zu Gibeon der Streit wieder die Kinder des Frevels. Nach meiner Lust werde ich sie züchtigen und Völker werden gegen sie versammelt werden, wenn ich sie an ihren beiden Sünden binden werde. Und Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die zu dreschen liebt, und ich bin über die Schönheit ihres Halses hergefahren. Ich werde Ephraim einspannen. Juda soll pflügen und Jakob soll eggen. Säet euch zur Gerechtigkeit, erntet der Güte gemäß, pflüget euch einen Neubruch, bis er komme und eure Gerechtigkeit regnen lasse. Ihr habt Gesetzlosigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen, denn du hast auf deinem Weg vertraut auf die Menge deiner Helden. Mir geht es um den Vers 13. Da spricht der Prophet also in der Situation rein vom Volk Israel, wo schwerwiegende Probleme waren, wo das Volk gesündigt hat. Und Mitte da drin findet man im Vers 13: Ihr habt Gesetzlosigkeit gepflügt und Unrecht geerntet. Und, ne, der Vers 12 ist es, um den es mir geht, Vers 12, Entschuldigung. Sät euch zur Gerechtigkeit, erntet der Güte gemäß, pflüget euch einen Neubruch. Denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Also er fordert das Volk auf, einen Neubruch zu pflügen. Ein Pflug, hier ist die landwirtschaftliche Sprache im Vordergrund hier, in den ganzen Verse. Und man merkt auch, es geht nicht in erster Linie um die Landwirtschaft, sondern es geht um die Herzen der Menschen, die umgepflügt werden müssen. Ja? Die ganze Verse drumherum sehen wir ja, dass es von Ernte und von Ecke und Pflüge und so weiter geht, aber es geht um das Leben der Menschen. Und der Hosea gebraucht das Bild, um den Menschen damals und uns heute klar zu machen, was Gott bei uns bewirken möchte. Das ist Zerbruch. Und das wird er hier vergleicht hier mit einem Umpflüger. Ja, wenn man so ein Feld umpflügt, da wird was aufgebrochen, ja, was fest, starres, verkrustetes wird aufgebrochen, damit nachher ein Samen fallen kann und Leben entstehen kann. Und wir haben auch in dem Lied und im Gebet ist auch schon ein bisschen anklungen, davon eigentlich schon gehört, und deswegen sage ich, ihr seid gut vorbereitet. In dem Lied 201 war es, war der letzte Vers: Reiß alles Morsche nieder, zerbrich die Heuchelei, vergib uns alle Lauheit, mach uns wahrhaft frei. Ja. Das war eigentlich schon eine gute Einleitung für das, was ich weitergeben möchte. Es geht um den Segen des Zerbruchs. Und das ist vielleicht ein Thema, das nicht so leicht ist, eigentlich überhaupt was darüber zu sagen. Manchmal muss man was weitergeben oder darf man was weitergeben, wo man sich selber wünscht, oh Mann, da habe ich selber noch so viel zu lernen und so viele Schwierigkeiten, ja, dass man sich wünscht, eigentlich ein anderer würde das weitergeben. Vielleicht habt ihr alle schon mal, wenn ihr in der Wilhelma wart, auf jeden Fall einen Küken ausschlüpfen gesehen aus einem Ei. Wenn man als Kind dort ist, gibt es da so eine Aufzuchtstation von den Hühnern, und da sieht man ja die kleine Küken, und dann sieht man da ein so ein Gehege, so ein Kasten, so ein Glaskasten, wo die Eier drin liegen, wo man dann wirklich, wenn man Zeit hat, zugucken kann, wie dann das Ei sich bewegt und das Huhn dann pickt. Aber das ist irgendwie ein gutes Bild, ja. Das kleine Küken, das wird geboren, und das Erste, was es eigentlich machen muss, ist, es muss mit seinem Schnabel eine harte Schale zerbrechen, damit das Leben rauskommt aus diesem Ei Und das ist ein langer Kampf, das geht nicht in ein paar Sekunden. Wenn man da neben dran steht, als Kind wird man schon ganz ungeduldig. Wann schafft das Huhn das endlich raus aus dem Ei? Gell? Das kann stundenlang gehen. Aber das ist so, da hat Gott auch so ein Bild irgendwie in der Natur reingelegt, wo uns was über Zerbruch zeigt. Also damit das kleine Leben herauskommt und schön wird und wächst und nachher fliegen und hüpfen kann, muss es erstmal diese harte Schale zerbrechen und sich da rausarbeiten. Und Zerbruch ist was wirklich sehr Wichtiges. Ich kenne einen Missionar in Italien, der ist in Verona, schon länger Missionar. Und der musste das mal sehr hart lernen. Also da kam nach dem Gottesdienst, der predigt auch ab und zu dort, kam ein Bruder auf ihn zu und hat gesagt, du Walter, erstens, das stimmt bei dir nicht. Zweitens, das stimmt bei dir nicht. Drittens, das ist nicht in Ordnung. Und viertens, das in deiner Familie. Und fünftens, das. Ja. Und dann stand er da. Lange Missionar, hat eine Familie, Kinder. Meiner Ansicht nach ein sehr vorbildlicher Missionar. Aber da kommt jemand aus der Gemeinde, hat ihn jahrelang beobachtet und sagt ihm, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Ja. Was macht er jetzt? Dann hat er gesagt zu ihm, du, das muss ich jetzt erstmal verdauen, da muss ich mal drüber nachdenken. Und ich komme dann morgen auf dich zu. Dann ist er heimgegangen. Und dann hat er über die Dinge nachgedacht, über die fünf Dinge. Dann hat er festgestellt, ja, beim einen und zwei Punkte, da hat er eigentlich wirklich recht. Irgendwo liege ich da schief. Ja. Bei den anderen drei vielleicht hat er jetzt so nichts erkennen können. Dann ist er zu dem Bruder hingegangen und gesagt, ja, du hast recht. In dem und dem Punkt ist es genauso, wie du sagst. Es gibt nichts zu entschuldigen. Da läuft das bei mir schief, da hast du recht. Tut mir leid, möchte ich um Vergebung bitten. Und hat es auch vor der Gemeinde gesagt, hier und da läuft irgendwas nicht so, wie es sein muss. Und hat sich da entschuldigt. Also die Reaktion von ihm, ja, ist nicht die typische Reaktion, die wir normal haben, wenn jemand zu uns kommt und sagt, Richard, das ist nicht richtig und dein Garten sieht aus, Katastrophe und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Ja. Das Erste, was wir machen, ist, wir begehren dagegen auf, wir wehren uns, wir verteidigen uns, wir rechtfertigen uns und so weiter. Ja. Und da merke ich mir, wie wichtig Zerbruch ist. Wir lesen mal vielleicht, das ist ein ganz wichtiger Text, Psalm 51. Zerbrochenheit, was ist das eigentlich? Und im Psalm 51 sehen wir, was Zerbrochenheit ist. Sie lassen nebenbei so kleine Übersicht rumgehen, damit jeder weiß, was auf euch zukommt und wo wir uns dann befinden. Und da könnt ihr auch vielleicht manches nochmal nachlesen. Psalm 51. Dem Chorleiter am Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen. Nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Sieh, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern, und im Verborgenen wirst du mich Weisheit lehren. Entsündige mich mit Ysop, und ich werde rein sein. Wasche mich, ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, lass meinen Mund deinen Lob verkündige. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Bei dem König David ist auch etwas schief gelaufen. Ist sowieso interessant, das Lebensbild vom König David mal zu beleuchten. Da findet man viel auf und ab und wir können uns in manchem vielleicht auch ein bisschen identifizieren mit dem Mann. Hat auch viele Enttäuschungen und Schwierigkeiten erlebt, aber auch viel Großes mit Gott erlebt. Ja, und immer wieder Vergebung erlebt. Und das ist so ein Bußpsalm von mehreren Bußpsalmen, die es gibt. Und das war nach der Situation, im Vers 1 wird das schon angedeutet, und 2, nach seinem Ehebruch mit der Bathseba. Ja, er war eigentlich ein Mörder, ein Ehebrecher und noch manches mehr in der Situation, der alles versucht hat zu vertuschen, bis dann der Nathan kam und genauso gesagt hat, David, erzähl ihm eine Geschichte, und er sagt ihm, David, du bist der Mann. Ja. Und der David hat sich nicht rausgeredet, hat nicht gesagt, es kann gar nicht sein, was du erzählst, oder hat irgendwas versucht zu vertuschen. Er hat es vor Gott bekannt und ist mit Gott ins Reine gekommen. Wenn er auch die Folge seiner Sünde erleben musste mit seinem Kind, ja, das dann gestorben ist, und manche andere, vielleicht traurige Folge dadurch. So ist er doch mit Gott ins Reine gekommen, hat Vergebung erfahren, und das sehen wir hier in diesem Psalm. Was ist sind seine innere Bewegungen, was ist sein Gebet, ja, wie er das empfindet. Und die ersten 9 Verse ist so das Flehe um Vergebung und Reinigung. Ja. Die ersten 9 Verse, entsündige mich und so weiter. Ja. Wasche mich, reinige mich, sei mir gnädig. Das finden wir immer wieder, diesen Gedanke, den der König David hier ausspricht. Dann Vers 10 bis 14, dann, da sehen wir, da geht es um Wiederherstellung. Dass er wieder zurück zu dem kommt, wo er vorher war. Die Gemeinschaft mit Gott, die er irgendwie verlassen hat, vernachlässigt hat. Vers 10 zum Beispiel, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Ja, was war denn mit der Fröhlichkeit und mit der Freude? Da ist was verloren gegangen. Vers 12, schaffe mir Gott ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist. Er hat merkt, er braucht Erneuerung. Vers 14, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Da ist was verloren gegangen. Die Freude an dem Heil, an seiner persönlichen Rettung, an seiner Beziehung mit Gott, die ist irgendwo verschwunden im Nebel durch sein Fehlverhalten. Lass mich das wieder erleben und dort zurückkommen. Das war sein Gebet. Vers 19 bis 21, Vers 15 bis 21 ist es eigentlich. 15 bis 21, das ist der Rest von diesem Psalm. Da geht es eigentlich auch um ein Zeugnis für andere. Dass wenn er wiederhergestellt wurde ist und mit Gott so etwas Großartiges erlebt hat, dass er dann auch das bezeugen möchte andere gegenüber. Vers 15, lehren will ich die Übertreter deine Wege. Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf, dass ich deinen Mund und Lob verkündige. Ja, da sehen wir einfach, es geht ihm darum, dass jetzt Gott die Ehre bekommt, und wenn er noch so tief gefallen ist, dass er Gott danken möchte und dass er es auch anderen Menschen gegenüber bezeugen möchte, dass er mit Gott wieder im Reinen ist und dass Gott wirklich barmherzig ist und so einem Lump, in Anführungsstrichen, ja, wir sind ja alle solche Lumpen, jeder hier, vergeben hat. Mord, Ehebruch vergeben hat. Und es geht weiter und der David erlebt noch so viel Großes mit Gott, auch nach dieser Sünde. Und das möchte er, dass das nicht irgendwie nur in seinem Herzen bleibt, sondern dass Gott jetzt gepriesen wird und er das auch bezeugen kann. Der Vers 19 ist eigentlich so ein bisschen der Schlüsselvers dieses Psalms. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und das ist irgendwie so ein Psalm, der, wo uns zeigt, was Zerbruch ist. Was ist Zerbrochenheit? Das können wir hier wunderbar sehen. Ich sage jetzt mal noch ein paar allgemeine Dinge, was Zerbrochenheit ist und was es nicht ist. Zerbrochenheit ist etwas, das von Gott gewollt und auch gewirkt ist in unserem Leben. Was wir aber auch annehmen und beantworten müssen. Ja, Gott kann Zerbruch in unserem Leben bewirken und wir sind nicht bereit, das anzunehmen. Das ist schlecht. Ja, wir müssen das annehmen und auch beantworten. So wie der König David. Der Charles Finney, ein amerikanischer Erweckungsprediger, der hat ein Buch geschrieben, Erweckung ist möglich. Ja, das, ich finde nicht alles gut, was in dem Buch steht, aber interessant ist, am Anfang, da bringt er 15 Punkte, wann kommt eine Erweckung? Und der erste Punkt, den er nennt, den sage ich jetzt euch mal, weil ich den sehr interessant finde. Ja. Wenn unter den Gläubigen ein Mangel an brüderlicher Liebe und Vertrauen offenbar wird, ist eine Erweckung nötig. Dann ist ein Schrei nach Gott laut, dass er sein Werk beleben möchte. Ja, ist ein so ein Punkt, den er bringt, und gleich an die oberste Stelle gesetzt. Ja. Und da merkt man einfach, Zerbruch ist in unserem Leben notwendig, in jedem Leben von jedem von uns. Wir kommen zum Glauben und dann stellen wir fest, die alte Natur ist immer noch da. Ja, am Anfang in der ersten Begeisterung meint man schon, man ist halb im Himmel, ja, die ersten paar Wochen vielleicht. Und dann wird man ernüchtert und über die Jahre stellt man immer mehr fest, die alte Natur ist da und die ist sehr übel. Die ist sehr übel. Unsere alte Natur ist übel. Unser Egoismus kommt wieder hervor. Selbstsucht. Die Bibel sagt, verwendet andere Begriffe, zum Beispiel Fleisch. Ja, das Wort Fleisch lesen ist sehr oft davon die Rede. Sünde. Und deswegen brauchen wir Zerbruch. Ja, das ist ganz wichtig. Wir können auch andere Begriffe, die ähnlich sind oder die damit verwandt sind, verwenden. Zum Beispiel Demut. Selbstverleugnung hat mit Zerbruch zu tun. Sich selbst erniedrigen oder wenn von Sterben die Rede ist. Ja, wir sterben täglich. Oder töten, das Fleisch töten. Oder in der Bergpredigt Armut im Geist. Das hat auch was mit Zerbruch zu tun. Oder ein gekreuzigtes Leben. Das sind so Begriffe, die man immer wieder mal hört, in Büchern liest oder in der Bibel selber findet. Warum ist das so wichtig, Zerbruch? Weil es sonst kein geisterfülltes Leben gibt. Ja? Die Vorstellung von einem geisterfüllten Leben ist manchmal sehr fantasievoll. Manche haben da unmögliche Vorstellungen auch davon. Aber ein geisterfülltes Leben gibt es nicht ohne Zerbruch. Der Geist Gottes ist betrübt, wenn er bei uns lauter Dinge findet, die ihm nicht gefallen. Ja? Also das lesen wir zum Beispiel, braucht aber nicht aufschlagen, Epheser 4, Vers 30, ich lese es mal vor. Da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, jetzt kommen Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Also man kann den Geist Gottes betrüben, ja. Und deswegen brauchen wir da immer wieder Zerbruch. Wir müssen ihm Raum geben und alles ausräumen, was ihn betrübt. Im Alten Testament haben wir da in 1. Mose 26 eine interessante, sehr interessante Begebenheit, als der Isaak unterwegs ist. Da stellt er fest, dass da Brunnen gab, die der Vater Abraham, sein Vater mal gegraben hat und die Philister verstopft haben. Ja, die waren verstopft, untauglich, die Tiere konnten ja nichts trinken, Dreck war drin. Und was hat der Isaak gemacht, als er unterwegs war? Das war ihm ganz wichtig. Er hat erkannt, ohne Wasser können wir hier in dieser öde Gegend lang überleben, unsere Tiere werden schon. Ich tue die alte, verstopfte Brunnen wieder ausbuddeln. Ja? Ich tue den Dreck rausschaffen. Und es war ganz wichtig, dass er das gemacht hat. Es hätte keine Überleber gegeben, wenn da monatelang zum Beispiel kein Regen kommt und du hast so keinen Brunnen und keine Quelle in der Nähe, dann sterben deine Tiere weg und dann ist deine Existenz bedroht. Er hat die verstopfte Brunnen wieder ausgeräumt. Und das ist eigentlich so das Bild. Ja. Der Feind, der möchte bei uns unser Leben verstopfen mit allen möglichen Dingen, egoistische Dinge, weltliche Dinge, Stolz, alles Mögliche. Ja. Und dann kommt kein Wasser hervor. Ja. Und da müssen diese verstopfte Brunnen müssen wieder ausgeräumt werden, ausgegraben werden. Was ist Zerbrochenheit? Nicht, dass wir keine falsche Vorstellung bekommen. Das heißt nicht, dass unsere Persönlichkeit oder Individualität irgendwie zerstört wird. Wir sind geliebt von Gott. Wir sind auch nicht irgendwie nur irgendwie Schwächlinge, die sich nichts sagen trauen oder nichts zutrauen, irgendwie nichts. Sondern im Gegenteil, wir sind Menschen, die Mut haben dürfen, die auf Gott vertrauen, voll Freude und Begeisterung sein dürfen durch den Heiligen Geist. Aber um welchen Zerbruch geht es? Es geht um den Zerbruch unseres Egoismus, unserer Selbstliebe, unserem eigenen Vergnügen nachjagend, unserer Selbstbefriedigung, unser ich-beherrschtes Leben, ja, unser Eigenleben, unseren Dickkopf, unser Stolz, Hochmut. Die alte Natur, die muss zerbrochen werden. Und zwar immer. Die gibt nicht auf. Ja. Das wird bis zu unserem Lebensende gehen, der Prozess. Jeden Tag. Und wir müssen lernen, ich bin nicht der Mittelpunkt. Das irgendwie steckt es in uns allen irgendwo drin, dass wir uns das so wichtig halten. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Es geht also bei der Zerbrochenheit nicht um irgendwie Krankheit oder so, psychische Schwäche oder so. Ja. Das kann Gott auch benutzen, um uns zu zerbrechen, natürlich. Ja. Aber das ist nicht der eigentliche Inhalt von Zerbrochenheit. Es geht mehr darum, wenn man beobachtet, wie ein Ranger irgendwo ein Pferd zureitet. Ja, ein wildes Pferd, das eingefangen ist. Das muss brauchbar gemacht werden, dass es noch was tun kann, dass es jemanden tragen kann und irgendwo hintransportieren oder vielleicht einen Flug ziehen kann oder irgendwas. Ja, und dazu muss es zugeredet werden. Da muss der Eigenwille, das Pferd muss nicht zerstört werden. Das wird schön gepflegt, aber der Eigenwille des Pferdes, der muss gebrochen werden. Und dann ist das Pferd ein wunderbares Werkzeug in der Hand von dem Ranger. Vorher kann ich mit dem Pferd nichts anfangen. Das hüpft rum, das macht alles, was es will, nur nicht das, was es soll. Und diese Zerbrochenheit, das brauchen wir wirklich in allen Lebensbereichen. Das fängt schon bei der Familie an. Man spricht ja heute auch von Generationenkonflikt, Ehekonflikt. Ja, das ist so, das gibt es auch unter Gläubigen. Ja. Dass es zwischen Eltern- und Kinderkonflikt gibt, das ist einfach so. Und auch zwischen Mann und Frau. Und da brauchen wir dringend Zerbrochenheit. Ja. Und wenn wir das praktizieren, dann werden wir auch erleben, dass der Herr da Harmonie schenken kann in diese Bereiche. Oder am Arbeitsplatz. In der Gemeinde gibt es Bruderkrieg. Ich erzähle euch nur vom Arbeitsplatz bei mir ein Beispiel. Mein Kollege, der sitzt mir gegenüber, wir arbeiten schon seit 16 Jahren jetzt zusammen in einem Büro oder im gleiche Arbeit, kennen uns schon lang. Und er sagt mir, vor vielleicht ein paar Monaten hat er zu mir gesagt, wir haben so ein Fächle im Büro und da wird die Arbeit, die kommt oben reingelegt und jeder bedient sich dann. Also es gibt noch eine Kollegin bei uns im Büro und dann sagt er zu mir, Joachim, du nimmst dir immer die guten Sachen raus, die nur nicht schwer sind. Ja? Das und das, das ist ziemlich leicht und den Schrott, der bleibt für mich übrig, sagt er zu mir. Ja. Tja, und dann bin ich da gesessen und habe überlegt. Er hat recht eigentlich, gell? Ich glaube, ich sollte doch eigentlich vorbildlich sein und den Schrott raus, ich sage jetzt mal Schrott, das sind halt Arbeiten, wo man Leute anrufen muss, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es unangenehm ist, ja, den sollte ich eigentlich rausnehmen, vorbildlich. Was mache ich tatsächlich? Und er sagt mir es ins Gesicht, Joachim, du suchst dir das Gute raus und lässt mir den Schrott übrig. Und dann habe ich gesagt, Manfred, weißt du was? Ich kann gar nichts dazu sagen, du hast recht. Das ist schlimm, es ist, du hast einfach recht, das stimmt. Und da müssen wir was ändern. Und in der Zukunft werde ich mir jetzt die lumpige Sache raussuchen und du hast dann die gute. Oder mir teilt das gut auf. Aber das war gut, das war heilsam für mich und das hat unserer Beziehung sowas von gut getan. Ja. Weil er hat es gesagt und da war dann richtig dicke Luft im Büro. Ja, da hat es nicht nur in einem Satz gesagt, sondern hat es ein bisschen ausgeführt. Gell. Das kannst du dir vorstellen, wie es mir gegangen ist und was da los war. Und mir war das klar, das stimmt, er hat recht, da gab es gar nichts zu diskutieren. Gell? Und dann habe ich es ihm gesagt. Und es hat aber so eine gute Sache ausgelöst, dass wir uns jetzt besser verstehen noch wie vorher. Wir haben uns vorher schon gut verstanden eigentlich, ja, die ganzen Jahre eigentlich. Aber jetzt verstehen wir uns noch besser. Da hat der Herr auch in mir Zerbruch gewirkt, und da bin ich auch froh drum. Ja. Das ist total unangenehm. Sagt dir jemand praktisch, du machst jahrelang, suchst dir du die Rosine raus, ja, und den musst du auch noch zugeben. Ja, das stimmt auch noch. Ja. Und so geht es. Manchmal ist man blind, betriebsblind und merkt gar nicht, wie man egoistische Sachen macht, aber die anderen merken es schon. Ja, so wie meine Frau, die merkt auch, wo bei mir der Hase langläuft. Ja. Ich meine dann, ich bin gut unterwegs. Und dann sagt sie, ja, was ist denn da und da damit? Deswegen ist es gut, wenn man heiratet. Ja. Also, euch junge Leute wünsche ich natürlich auch, dass ihr eine gute Frau, einen guten Mann findet. Ja. Die sagen euch schon, wo es lang geht dann. Ja. Noch ein Vers aus Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Jetzt ist interessant. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Irgendwie hat Gott daran gefallen, an Dinge, die zerbrochen und zerschlagen sind. Ja, und da ist er besonders nahe, sogar steht hier. Also wenn wir Zerbruch erleben, brauchen wir nicht traurig sein und nicht enttäuscht sein und nicht ausweichen. Im Gegenteil, wenn wir uns zerbrechen lassen, umso näher erfahren wir die Liebe und die Nähe Gottes. Ja. Jetzt möchte ich mit euch im Einzelnen, in dem Blatt, wo ich euch ausgeteilt habe, diese drei Punkte mal anschauen. Was heißt Zerbrochenheit im Einzelnen? Mal ein bisschen praktischer drauf eingehen, was es bedeutet, wahre Zerbrochenheit, was so die Wesensmerkmale sind. Und wenn man genau darüber nachdenkt, jeder bei uns über seine Lebensgeschichte, dann stellen wir fest, dass Gott auch schon vor unserer Bekehrung und bei unserer Bekehrung Zerbruch in unserem Leben gewirkt hat. Nämlich, dass du und ich bereit waren, überhaupt auf Gottes Wort zu hören. Also ich war Atheist, ja. Ich komme aus einem ganz gottlosen Leben. Ja. Ich habe meine Schwester damals angeschrien, als die religiös wurde ist, und habe Nina Hagen aufgedreht, Gott ist tot. Ja. Und es war so laut, dass der Nachbar oben auch gehört hat. Und dass so ein Mensch, der so gegen Gott arbeitet, überhaupt dazu kommt, für Gott sich zu öffnen und ihm zuzuhören und ihm, von ihm was sagen zu lassen, da muss Gott viel Zerbruch schon vorher in unserem Leben wirken. Gut, wenn ihr aus gläubigem Elternhaus kommt, manche von euch, dann habt ihr einen Vorteil. Ne? Da habt ihr vielleicht, seid ihr schon vorbereitet worden in gewisser Hinsicht. Aber Zerbruch wird auch da bei jedem von uns schon vorher, arbeitet Gott an uns. Der erste und wichtige, sehr wichtige Punkt, wie Zerbruch aussieht, ist eigentlich der, es geht um Umkehr, seine Schuld zuzugeben und um Vergebung zu bitten. Und das ist manchmal sowas von schwer. Ja, wenn du selber etwas getan hast, es geht darum, ich habe was falsch gemacht. Und dann sich zu entschuldigen und zu sagen, bitte vergib mir, es war wirklich mies, was ich hier gemacht habe. Es tut mir leid. Das ist was ganz Schweres manchmal. Sünde vor Gott und den Menschen zu bekennen. Das ist ein ganz großer Aspekt von Zerbrochenheit. Aufzuhören, irgendwas unter den Teppich zu kehren oder zu entschuldigen, sondern zu sagen, ich habe gesündigt, ja. Ich habe Unrecht getan, es tut mir leid. Wenn man das tut, erfährt man eine große Erleichterung und ein reines Gewissen. Und trotzdem fällt uns das oft sehr, sehr schwer. Das wird beschrieben in 1. Johannes 1, Vers 9, ein ganz bekannter Bibelvers, ja, den ihr bestimmt auswendig kennt. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott hat eine ganz große Verheißung darauf gelegt, wenn wir umkehren und unsere Sünde bekennen. Er vergibt uns und er reinigt uns. Also der Schmutz ist dann auch weg. Und im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16, da lesen wir zum Beispiel auch, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also hier geht es jetzt nicht nur darum, dass man sich Gott gegenüber bekennt, sondern hier steht, bekennt einander. Also auch als Geschwister untereinander sündigt man auch. Ja? Man sündigt auch an Glaubensgeschwistern. Und da sagt der Jakobus, und der Jakobus ist immer sehr direkt. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr den Jakobusbrief lest, aber der Jakobusbrief, der ist mir immer ein bisschen unbehagen, wenn ich den lese, weil der ist sehr direkt. Der Jakobus, der sagt und die bringt die Sache auf den Punkt ohne groß drum herum zu reden, um den Brei. Er sagt, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und Sprüche 28, Vers 13 ist auch noch so ein wichtiger Vers, der irgendwie da dazugehört. Ihr braucht nicht aufschlagen, aber ich lese es kurz vor. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Also etwas zu verstecken, so wie der König David es am Anfang gemacht hat, und zu verbergen, hat man kein Gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Also bekennen, ja. Das Bekennen und Zugeben ist ganz wichtig. Ein Pastor, der heißt Erwin Lutzer, der hat ein Büchle geschrieben, das heißt Jeder versagt mal. Das ist ein ganz guter Buchautor, wenn ihr mal Bücher von dem habt, das sind recht praktisch und ganz gut. Jeder versagt mal, da beschreibt er die Beziehung von einer Ehe und sagt, es kann wirklich ganz erstaunliche Folge haben, wenn man um Vergebung bittet. Ein Mann hat sich scheiden lassen und hat seine Geliebte geheiratet, also eine andere Frau. Und Jahre später, als er mit seiner neuen Frau schon mehrere Kinder hatte, kam die Diagnose bei ihm Krebs. Und die Ärzte haben ihm klar gemacht, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Und jetzt, ja, wenn man Krebs hat, dann denkt man anders über das Leben, dann merkt man plötzlich, was es ankommt. Und dann macht er was er schon lange hätte machen sollen. Er ist zu seiner Ex-Frau hingegangen und hat sie um Vergebung gebeten. Dass er hier wirklich Mist gebaut hat, dass es ganz übel war. Und dann kam noch was Erschwerendes hinzu. Zur gleichen Zeit ist seine zweite Frau, mit der er verheiratet war dann, hat eine fortschreitende psychische Krankheit bekommen und konnte nicht mehr für die Kinder sorgen. Also der Mann ist in eine ganz schwierige Situation jetzt gekommen. Und was hat jetzt seine Ex-Frau gemacht? Ja, das ist interessant. Nachdem er das bekannt hat und in Ordnung gebracht hat. Da hat sie ihm vergeben und nicht nur das, sondern sie hat auch die Kinder adoptiert. Und zwar wie wenn es ihre eigenen Kinder wären. Hat sie geliebt und hat dann gesagt, ich nehme sie als ein Geschenk Gottes an. Ich nehme sie so auf, wie Jesus mich aufgenommen hat. Das war was Gewaltiges. Ja. Das ist die Macht der Vergebung, was dann passieren kann. Da merkt man, wie wichtig Zerbrochenheit ist. Hätte der Mann das nicht gemacht, wie wäre die Familie geendet? Überlegen wir, wenn wir das mal weiterspinnen, was da Transporter wäre. Aber Gott hat den Mann auch nicht im Stich gelassen, ja? Auch, obwohl er auch Ehebrecher war, gläubig und Ehebrecher, und hat diesen Mann zerbrochen mit einer Krankheit von ihm selber, von seiner Frau, und hat ihn dahin gebracht. Und was ist dann passiert? Ein riesiger Segen ist passiert. Der hat bestimmt immer noch was zu jubeln gehabt, trotz Krebs. Und da merkt man, wie wichtig das ist, Umkehr und Schuldbekenntnis. Und dazu gehört auch manchmal, dass man etwas zurückerstatten muss. Dass man es dem Herrn bekennt, dass man es jemand anderem gegenüber bekennt. Und manchmal muss man aber auch noch was wieder gut machen. Ja, wenn man was gestohlen hat, zum Beispiel, oder was beschädigt hat, verletzt hat, wo jemand anders einen Verlust erlitten hat, da reicht es nicht einfach nur zu sagen, vergib mir, sondern da muss ich auch hingehen und etwas wieder gut machen oder was zurückerstatten. Wir kennen das, die Beispielgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19 vom Zachäus. Ja. Der Zachäus, der kam Jesus in sein Haus, ja, und dann ist interessant, was er sagt, und das ist auch eine ganz gute Lektion, gleichzeitig auch für uns, Lukas 19, da sagt er dann, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, ich denke, es ist bekannt mit dem Zachäus, die Geschichte. Und da sagt er dann, als Jesus bei ihm ist und mit ihm redet und wer Freude in sein Leben einkehrt, Zachäus stand da und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfältig. Und das war ein Lump, der Zachäus, ja, der hat schon betrogen, hat das und das an die Römer abgeführt, die Steuer, und der Rest ist in die eigene Tasche gewandert. Wunderbare Steuerhinterziehung war das. Niemand gemerkt und niemand kontrolliert. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Und plötzlich merkt er, so kann es natürlich nicht weitergehen, wie ich bisher gelebt habe. Und dann sagt mir Jesus gleich, das und das bringe ich gleich mal in Ordnung. Gell? Und ich erstatte es. Und das ist auch wichtig, dass man das tut. Das ist heilsam. Ich habe das, wo ich zum Glauben gekommen bin, gell? Ich war ein Dieb, ich habe Schallplatte gestohlen damals. Und ich sage euch, es war eine harte Tour, aber heilsam. Ich bin dann hingegangen in den Laden, habe die Schallplatte zurückgebracht und habe gesagt, ich habe hier die Schallplatte gestohlen. Gell? Verkäuferin hat mich groß angeguckt. Und dann noch ein paar Worte dazu gesagt und hat sie dann die Schallplatte zurückgenommen, aber ich gab dann keine Strafe oder irgendwas. Sie hat mich dann sich bedankt und mich nach Hause geschickt. Gell? Aber für mich war es wichtig. Ich habe mein gestohlenes Gut zurückgegeben und habe das dann auch bekannt. Und es war für mich sehr heilsam dann auch. Es gibt Dinge, da muss man das machen, auch vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung, wenn irgend sowas passiert. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wo man es nicht mehr machen kann. Ja, das ist ja ganz klar. Wenn der Besitzer des Hundes gestorben ist, dessen Hund ich vergiftet habe, ja, weil er immer so laut gebellt hat. Und der Besitzer ist gestorben, dann kann ich es auch nicht mehr gut machen. Ja, da brauche ich mich auch nicht verrückt machen. Wenn der Besitzer allerdings noch lebt, dann habe ich einen schweren Gang zu tun, wenn ich dann seinen Hund vergiftet habe. Ne? Und gut ist, wenn man da einfach ein Zeugnis dann auch für den Herrn abgeben kann und das dazu sagen kann, der Herr hat mir das klar gemacht, ich bin zum Glauben gekommen, habe bei Ihnen Werkzeuge gestohlen in der Firma oder irgendwas, egal, was einem da einfällt, was der Herr einem klar macht. Dann kann man da um Vergebung bitten, die Sache zurückgeben, gell? Oder das erstatten, wie auch immer. Und das ist eine wunderbare Lektion dann. Gell? Das bewahrt ein Auto vor, das nochmal zu machen. Also das ist ein schwerer Gang. Ich sage euch, ich war wirklich ein Betrüger wie der Jakob. Gell? Ich habe ein Kino betrogen, bin mit Kinokarten rein, die schon lange nicht mehr gültig waren. Zum Glauben gekommen bin, hat der Herr gesagt, du gehst zu dem Kino hin. Und du sagst es der Frau und du gehst zu der Chefin hin und sagst, was du ihr gemacht hast. Bin dann hingegangen und das war für mich ganz, ganz schwerer Gang. Geklingelt und habe gesagt, ja, guten Tag, so und so. Ich bin jemand, der hier öfters ins Kino gegangen ist und ich muss Ihnen was sagen. Und habe dann mehr gestottert als gesagt, normal geredet. Gell? Und habe dann halt gesagt, ich habe hier oft Betrug, ich bin mit Kinokarte reingegangen. Ich möchte es Ihnen bezahlen. Ich weiß nicht, was es wert ist, 50 Euro oder keine Ahnung. D-Mark damals. Und da gab es ein ganz tolles Gespräch mit der Frau. Die war völlig überrascht natürlich. Und wieso kommen Sie da? Und so weiter. Dann habe ich ja gesagt, warum ich gekommen bin. Und die wollte natürlich das Geld überhaupt nicht nehmen. Sie soll es behalten, die 50 Euro und so. Und ich finde das gut und so. Also es war dann eine interessante Erfahrung. Aber für mich war es heilsam, ja, weil der Weg dorthin war für mich schrecklich. Ja. Okay, der zweite Punkt, Vergebungsbereitschaft. Der erste Punkt war jetzt, dass man selber, wenn man was getan hat, umkehrt, das bekennt und auch um Vergebung bittet. Das ist ganz wichtig, wenn man in Zerbrochenheit leben will. Der zweite Punkt ist aber, was ist, wenn jemand anders mir gegenüber was getan hat? Und da ist Vergebungsbereitschaft ganz wichtig. Wenn jemand an uns Unrecht begeht, jemand sündigt an uns, dann soll er mir sofort im Herzen vergeben. Und dazu brauchen wir sehr viel Gnade. Ja, sehr viel Gnade. Es ist schon mal am Anfang völlig egal, ob jemand jetzt Reue zeigt oder sich entschuldigt, gell? Oder um Vergebung bittet. Das wäre natürlich schön, wenn das jemand uns gegenüber macht. Dann fällt es uns nicht ganz so schwer. Aber stell dir mal vor, es macht jemand nicht. Er bittet nicht um Vergebung, er bereut es gar nicht, entschuldigt sich nicht. Wir sollen trotzdem im Herzen vergeben. In 1. Korinther 13, Vers 5 lesen wir, Liebe rechnet Böses nicht zu. Liebe rechnet Böses nicht zu. Es gibt so viele kleine Verletzungen, die man täglich erlebt. Ja. Einmal eine unvorsichtige Bemerkung, die jemand macht, ein böser Blick. Oder jemand sagt mal irgendwas, was er gar nicht so gemeint hat, aber mich ziemlich beleidigt. Kommt auch in der Ehe vor. Ja. Man sagt das, was man gar nicht so gemeint hat, und der andere ist eingeschnappt. Und dann, wie wichtig ist es dann, dass man da bereit ist zu vergeben? Ja. Ein Vergeber kann nur der, der einmal Vergebung in seinem Leben erlebt hat. Das muss man sich immer im Klaren sein. Ja. Ein ungläubiger Mensch, der kann es versuchen zu vergeben, ja, äußerlich ja, aber so von Herzen funktioniert es einfach nicht, weil man das selber nicht richtig erlebt hat von Gott her. In Sprüche 10, Vers 12 schreibt der Salomo, Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Ja, also man kann so oder so reagieren, mit Hass oder mit Liebe. Ja, wenn ich an jemanden verletzt, kann ich mit Hass reagieren oder mit Liebe. Wenn ich mit Liebe reagiere, dann passiert was, dann werden die Übertretungen zugedeckt. Das ist was Schönes, ja. Wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der einfach immer bereit ist zu vergeben, das ist sehr, sehr angenehm. Sprüche 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Und jetzt kommt ein interessanter Ausspruch. Und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen. Und darauf kann er stolz sein, also im geistlichen Sinn jetzt gesehen, wenn er bereit ist, Vergehungen, die ihm gegenüber begangen werden, zu übersehen. Wenn er einfach ein großzügiges Herz hat und langmütig ist, und nicht sich an allem aufhält und nicht alles zurechtbringen muss und nicht immer eine Entschuldigung fordert, sondern einfach großzügig ist auch in der Hinsicht. Ja. Wenn es etwas Schwerwiegendes ist, ja, dann sieht es vielleicht nochmal anders aus. Wenn es etwas ganz Schwerwiegendes ist, wo jemand wirklich was Schlimmes in eurem gegenüber begeht, so wie der Mann, der seine Frau verlassen hat wegen anderer, wo ich vorhin erzählt habe, dann muss man die Sache natürlich im Gebet vor Gott bringen und dann aber auch hingehen und ein Gespräch suchen. Ja, das ist klar. Matthäus 18, Vers 15 sagt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin. Also dann geh hin. Dann such ein Gespräch. Dann muss die Sache auch mal auf den Tisch kommen und darüber geredet werden. Und wenn dann keine Einsicht da ist, ja, dann muss man abwarten, Zeit geben. Aber nach einem gewissen Zeitraum, so steht es in Matthäus 18, da muss man wieder hingehen und noch jemanden mitnehmen. Wenn es was Schwerwiegendes ist, ja. Und wenn immer noch keine Einsicht da ist und man gibt immer noch Zeit, dann muss man die Sache irgendwie vor die Gemeinde bringen, zu den Ältesten der Gemeinde, zum Pastor. Und da muss man mit ihm zusammen hingehen. Und dann muss man wieder drüber reden und nochmal die Sache klären, versuchen. Und Zeit geben auch, immer Zeit geben. Ja. Gott gibt uns auch immer Zeit zur Buße. Aber wenn aber jetzt immer noch keine Einsicht da ist, dann hat die Gemeinde den Auftrag, denjenigen auszuschließen aus der Gemeinde. Wenn jetzt eine schlimme Sünde vorliegt, wo jemand nicht umkehrt. Gell? Gerade das Beispiel mit dem Ehebruch wäre so ein ganz klares Beispiel, wo man so vorgehen müsste. Also nicht jetzt, wenn irgendeine Kleinigkeit passiert und meine Frau hat mein schönes Hemd in den Trockner rein, wo noch ein Eingang ist, dann gibt es keinen Grund dazu, irgendwie so vorzugehen. Da muss ich sehr großzügig sein, ja. Und sage, ach, das Hemd könnten wir unsere Enkel schenken. Dann muss man was Gutes draus machen, ja. Aber bei großen Dingen, da ist es auch wichtig, drüber zu reden dann. Aber die Vergebungsbereitschaft muss trotz allem immer da sein. Und im Herzen muss man immer vergeben, egal wie groß oder wie klein die Sünde ist. Ja, das ist ganz wichtig. Das steht auch im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 32 bis Kapitel 5, Vers 1. Und da steht ein interessanter Ausdruck noch dabei, der vielleicht ganz wichtig ist, wenn es um Vergebung geht. Epheser 4, Vers 32. Seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Gabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ja, zweimal wird gesagt, so wie Gott euch vergeben hat, so wie Gott euch geliebt hat, so sollen wir lieben, so sollen wir vergeben. Und da gibt es sicher viel in deinem und in meinem Leben, wenn man darüber nachdenkt, wer bin ich, gell? Was hat Gott mir alles vergeben? Sehr, sehr viel. Wie oft habe ich andere verletzt? Wie oft habe ich andere beleidigt? Wie oft habe ich andere betrübt, entmutigt und gegen sie gesündigt? Und Gott hat mir alle diese Sünde vergeben. Also bin ich auch schuldig, alle Sünde, die andere mir gegenüber begehen, zu vergeben. Die Indianer haben ja ein tolles Sprichwort, das Kriegsbeil begraben. Ja, das ist eigentlich was Schönes. Wann ist es weg? Das sieht man dann nicht mehr. Wenn es tief unter der Erde ist, dann muss man uns das mal so bildlich vorstellen, so ein Beil, das man begräbt, ja, das ist weg. Also der Kampf wird beendet sozusagen, wir begraben unser Kriegsbeil. Es wäre schön, wenn man das in der Gemeinde immer so praktizieren würde, untereinander, ja, und auch in der eigenen Familie, das Kriegsbeil einfach mal nehmen und begraben. Wie viel geht durch Streit und so weiter kaputt? da muss man einfach auch mal lernen, loszulassen. Nicht bereit sei, seinen Groll mit ins Grab zu nehmen. Gott hasst solche Unversöhnlichkeiten. Ja, wenn man das so lesen in der Bibel, stellen wir fest, dass Gott immer wieder bemüht ist um Versöhnung und so weiter und um eine Rückkehr, Wiederherstellung. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung, an der zweiten Chance, der gut zu uns ist. Und das sollten wir auch irgendwo versuchen anzustreben, wieder zu spiegeln. Der dritte Punkt, Unrecht ertragen, ohne Vergeltung zu üben. Oder Böses mit Gutem vergelten. Der erste Punkt war, ich selber habe gesündigt, ich kehre um und bekenne es. Der zweite Punkt, ich vergebe. Der dritte ist jetzt, Unrecht ertragen, ohne Vergeltung zu üben. Du tust irgendwas Gutes und erhältst keinen Dank dafür. Nee, noch schlimmer sogar. Du tust was Gutes und dafür erhältst du Kritik und wirst schlecht behandelt und über dich wird auch noch schlecht geredet. Das ist übel, ja? Wenn man in so einer Situation ist, das ist frustrierend. Manchmal geht es Schüler in der Schule so, der Lehrer versteht auch nicht, man hat alles gut gemacht, ja? Und man kriegt nur Ärger und Druck und überall. Tja, dann ist man herausgefordert, gell? Und da ist Zerbruch wichtig, das zerbricht uns ja, das macht uns zu schaffen. Aber wir müssen feststellen, auch auf der anderen Seite, Gott wirkt genau durch solche Situationen in unserem Leben Zerbruch und will was Gutes hervorbringen, was wirklich Wunderbares. Ja. Das wird im 1. Petrusbrief wird es so beschrieben, Kapitel 2, Vers 19, es ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Leiden erträgt, indem er Unrecht leidet. Das heißt, es ist wohlgefällig vor Gott. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und dann wird Jesus beschrieben, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Ja. Als wunderbares Beispiel natürlich, ja. wo wir noch weit davon entfernt sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Weit davon entfernt. Leidend, nicht drohe. Ja. Geschmäht, nicht widerschmähe. Aber das ist eigentlich das, wo Gott auch Zerbruch bei uns bewirken möchte. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von John Wesley. Er hat eigentlich vieles sehr beeindruckend zu lesen aus seinem Leben. Aber eine Sache habe ich heute noch nicht ganz verstanden, warum er die Frau geheiratet hat, die er geheiratet hat. Das war nämlich eine ganz große Schwierigkeit in seinem Leben. Und die Frau, die war manchmal sowas von wütend und dominierend, dass sie ihn an seine Haare durchs ganze Zimmer gezogen hat. Ja, die haben damals lange Haare gehabt oder Perücke, nicht so wie heute. Die hat durchs ganze Zimmer gezogen. Gell? Und er hat ihr gegenüber nie ein scharfes Wort verwendet. So wird es zumindest von seinen Biografen, die seine Lebensbilder geschrieben haben, erzählt. Ob es wirklich so war, man wollte es mal hoffen für ihn. Ja. Dass er trotzdem so demütig war und nie ein schlechtes Wort über sie verwendet hat. Das ist Zerbruch. Ja. Er hat Unrecht ertragen, ohne Vergeltung zu üben. Hat sich nicht gerecht, sich nicht verteidigt. Böses mit Gutem vergelte, ja, das sind auch Bibelverse, die wir haben, aus dem Matthäus 5 zum Beispiel, Vers 41 in der Bergpredigt finden wir so eine Aussage. Matthäus 5, 41, die ist sehr bekannt. Wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ja, und so lesen wir hier auch von der Feindesliebe und so weiter. Und dann merken wir, es geht darum, das Böse mit Gutem zu vergelten. Oder im Römer Kapitel 12, lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ja. Also nicht nur das geduldig ertragen, sondern mit Freundlichkeit vergelten. Also ich habe mal beim Watchman Nee eine Geschichte gelesen, der war in einer Gegend und da war ein indischer Elefant. Und dem sein Besitzer, der hat ihn angetrieben mit einem ziemlich starken Stock, mit einem Stachel vorne drin, ziemlich Metall, und er hat immer auf den eingedroschen und hat ihn irgendwo hingetrieben. Und es war nicht so, wie es eigentlich, wie man normal mit dem Elefant umgeht. Es war schon ein wenig brutal. Und da treibt er ihn da die Straße entlang, das schwerfällige Tier. Und es bewegt sich dann so vorwärts. Und plötzlich fällt dem Mann dieser Metallstab aus der Hand. Fällt so auf der Boden runter. Dann dreht sich der Elefant rum, geht mit seinem Rüssel auf der Boden runter, holt den Stab und reicht ihm den zurück. Also nicht, er holt nicht aus und schlägt, sondern er reicht ihm mit seinem Rüssel, wie wenn er sagen würde, hier ist dein Stab, du hast was verloren. Ja. Und der Watchman hier hat gesagt, ja, das war für ihn eine gewaltige Lektion. So sollte wir eigentlich sein. Ja. Das Tier war in Anführungsstrichen vielleicht christlicher als ich selber. Hatte Watch mir nie das in seinem Buch irgendwo mal ausgedrückt. Ja. So bin ich oft nicht. Gell. Ich natürlich auch nicht, der hier vorne steht. Aber das ist sehr wichtig, wenn man an Zerbrochenheit denkt, dass man auch Unrecht ertrage, ohne Vergeltung zu üben. Und da gibt es eine Geschichte, die wollte ich euch noch vorlesen. Und zwar von einem Heinrich Suso, wo das eigentlich wunderbar dargestellt wird, ja, was es heißt, Unrecht zu ertragen, ohne zurückzuschlagen. Es war ein deutscher Mystiker aus dem 14. Jahrhundert und hat ein Buch geschrieben, wie man als Christ das Leiden Christi nachahmen sollte. Erst nach und nach gelangte er zu der Überzeugung, dass nicht eine Selbstkasteiung, sondern Selbstverleugnung dem Weg Jesu entspricht. Ja, jetzt überspringe ich hier einiges, da haben sie sich getroffen zum Wort Gottes lesen und so weiter. Und jetzt kommt aber die Begebenheit. Eines Tages klopfte es an Susos Tür. Als er aufmachte, stand da eine Frau, die er noch nie gesehen hatte. Sie hielt ein Baby im Arm. Ohne Vorwarnung überreichte sie ihm das Baby und sagte, hier haben Sie die Frucht Ihrer Sünde. Dann verschwand sie. Heinrich Suso war verwirrt. Diese unbegründete Anklage traf ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Da stand er mit einem winzigen Wesen in seinen Armen. Ohne Zweifel war es die Frucht ihrer Sünde, aber nicht der seinen. Heutzutage hätte man das Baby in eine Plastiktüte gesteckt und in den Müll geworfen. Aber es schien der Frau besser, die Schande auf jemand anderen abzuwälzen. Die Nachricht dieses Vorfalls verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt und Heinrich Suso wurde als religiöser Schwindler abgestempelt. Er konnte sich nur zurückziehen und zum Herrn schreien, was soll ich tun, Herr? Du weißt, dass ich unschuldig bin. Er erhielt eine klare und deutliche Antwort. Tue, was ich getan habe. Leide für die Sünden anderer und sage nichts. Heinrich Suso bekam eine neue Sicht des Kreuzes und sein Herz war voller Frieden. Er zog das Kind auf, als wenn es sein eigenes wäre und verteidigte sich nie gegen die vielen herablassenden Anschuldigungen. Nach etlichen Jahren kam die verleumderische Frau wieder in die Stadt und gestand den Leuten, dass Suso unschuldig sei und sie ihn fälschlicherweise angeklagt habe. Das Unrecht war zwar geschehen, aber Gott benutzte es zum Guten. Suso war bei alledem dem Bild Christi ähnlicher geworden. Er hatte einen großen Sieg errungen. Dahin. Das ist schon eine harte Situation, ja, wenn man in so eine Situation gestellt wird. Von jetzt auf nachher wirst du beschuldigt, was ganz furchtbar ist. Und die ganzen Leute im Dorf reden darüber. Und dann so zu reagieren, gell. Aber was für ein Zeugnis war der Mann, als er später rausgekommen ist. Wir haben die zu ihm hochgeschaut, ja. Wenn der den Mund aufgemacht hat, hat man bestimmt zugehört. Als letzter Punkt noch. Ganz am Ende jetzt will ich noch der dritte Punkt, Zerbrochenheit sichtbar. Und da habe ich 4 Personen aufgeführt. Man könnte viele Beispiele nennen, aber diese 4 Personen, die ich aufgeführt habe, die sind mir besonders wichtig gewesen, wo man einfach sieht, was Zerbrochenheit ist. Der erste Punkt ist der Jakob. Ja, der ist uns allen bekannt, von der Kinderstunde her schon und kommt im Alten Testament häufig vor. Seine Lebensgeschichte ist aufgeschrieben. Er war ein Betrüger. Von Mutterleib an eigentlich. Aber interessant, und dann führt ihn Gott seinen Weg und er erlebt viel mit Gott, auf und ab. Und dann kommt er an einem Ort an, der heißt Penuel. Ja. In 1. Mose 32. Und dann ringt ein Mann mit ihm. Und dann wisst ihr, dass dann, von wenn man es weiterliest, es geht um Gott, der mit ihm ringt und der seine Hüfte verrenkt. Ja. Und von da war der Jakob nicht mehr dasselbe, wie er vorher war. Er konnte nicht mehr so springen, wie er vorher gesprungen ist. Und da hat er was ganz Wichtiges gelernt in dieser Nacht. Da hat Gott mit ihm gerungen und sein Hüftgelenk war verrenkt. Und da hat er gelernt, er muss sich an Gott klammern. Gell? Er sagt dann auch, ich lasse dich nicht, wenn du mich nicht segnest. Ich brauche dich unter alle Umstände. Gell? Vorher hat er alles irgendwie gemeint, ich kann das Leben alleine meistern. Ich komme gut zurecht, ich schaffe das alles, ich habe... Mir würde heute sagen, ich habe doch eine gute Schulbildung, ich bin doch gesund, ich schaffe doch alles. Ja. Mir fällt doch alles zu. Dann hat Jakob gemerkt, ich brauche einen, der viel wichtiger und größer ist. An den muss ich mich klammern, damit mein Leben noch funktioniert. Und das hat er da gelernt. Und da hat Gott auch Zerbruch in sein Leben reinbracht, wo er sich nicht gewünscht hat wahrscheinlich. Und doch war es so ein Segen für ihn, so heilsam. Und danach wurde er auch mit einem anderen Namen benannt, nämlich mit dem Namen Israel, einer, der mit Gott kämpft. Oder eigentlich, man könnte auch sagen, das ist einer, der für Gott kämpft. Auf jeden Fall ein Gotteskämpfer ist draus worden aus ihm. Gell? Und vorher hieß er Jakob. Jakob heißt Betrüger. Und so macht Gott seine Geschichte mit uns und mit dem Jakob und auch mit uns. Ja? Und wundere dich nicht, wenn mal was Schlimmes in dein Leben einbricht. Wundere dich nicht. Es ist irgendwie, hat Gott einen Plan mit uns. Ja? Und es ist nicht zum Negativen, wenn das Schlimmes in unser Leben einbricht. Gott will uns nicht zerstören. Er will uns nicht entmutigen. Er hat was Gutes mit uns vor. Ja? Beim Jakob. Sehen wir das. Zweites Beispiel, Gideon. Gideon ist mit einer großen Armee und viel Waffe gekommen. Ja, und wollte da gegen das Feindesheer angehen. Und dann reduziert Gottes Heer plötzlich. Sagt, Moment, 32.000 Mann ist mir zu viel. Obwohl das ja eigentlich schon wenig war. Ja, wenn man das Heer, da heißt, die waren wie Sand am Meer, ja, der Gegner. Dann 32.000, das sind eigentlich ein paar Hansel, die hätten gar keine Chance. Aber Gott sagt noch, die 32.000 sind zu viel. Und er reduziert es, glaube ich, dreimal. Und nachher sind es noch wie viel? 300. Ja, also 300. Ist eigentlich ein Witz, ja, in einem Krieg zu ziehen mit 300 Leuten. Aber was wollte Gott demonstrieren? Was wollte Gott dem Gideon und dem Volk demonstrieren und sagen? Dass es überhaupt nicht auf die Kraft von uns ankommt. Sondern auf seine Kraft. Und dass wir mit ihm rechnen müssen und nicht mit unseren Fähigkeiten und unserer Bildung und Stärke und was wir alles haben, was wir uns manchmal einbilden, ja, wir haben dann noch den Doktortitel und die Ausbildung, alles ist gut gelaufen und meinen wir, wir schaffen es irgendwie. Wir schaffen nichts. Und der größte Arzt, der von einer Zecke gebissen wird, braucht Gottes Hilfe, sonst hat er morgen eine Hirnhautentzündung. Ja, das ist mir... Können mit unseren Fähigkeiten sind wir sehr schnell am Ende. Und hier demonstriert Gott es. 300 Leute kommen und dann zerbrechen Krüge. Wieder Zerbruch, ja. Dann zerbrechen Krüge. Eigentlich, was soll denn das für eine Waffe sein? Zerbrochene Krüge, ja. Kannst ja gar nichts mit anfangen. Das ist nur ein Geklimper und was ist kaputt. Und die Fackeln kommen zum Vorschein. Und dann gehen die 300 Leute hin und die 300 Leute vernichten eine Armee so groß wie das, so viele Leute wie Sand am Meer. Und Gott zeigt, auf was es ankommt, ja, und zerbricht. Der Gideon hat am Abend vielleicht auch gedacht, boah, nur noch, jetzt haben wir nur noch 300. Gott sortiert da aus nacheinander, gell? Aber er hat uns auf jeden Fall am Schluss gemerkt, also jetzt können wir uns auf unsere Fähigkeiten, nicht auf unser Bogen schießen und alles nicht verlassen mehr. Wir haben nur noch den Herrn. Aber der Herr ist so groß, der vernichtet jede Armee, ja, der ist mehr als alle unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten. Der dritte, was ich hier noch drauf habe, ist Susanna Wesley. Kommen wir nochmal zu der Familie Wesley. Ist interessant, was die Susanna Wesley, die hatte ja sehr viele Kinder. Ich weiß nicht, waren es 17, 18 Kinder, weiß es jemand zufällig? 17, 18 Kinder, glaube ich, hat die Familie. Und sind, glaube ich, 4 ganz früh gestorben, schon innerhalb vom ersten Jahr, der ersten paar Jahre. Viel mitgemacht und ihr Mann war auch nicht immer so ganz auf ihrer Seite. Aber die zwei Söhne davon sind ja sehr bekannt, John Wesley und Charles Wesley, der Liederdichter. Aber interessant, was sie über Erziehung sagt. Also, das darf natürlich in heute, hoffentlich ist hier niemand da, der Pädagoge ist, weil dann hat er jetzt ein Problem mit mir. Was die gesagt hat, ja, das würde heute in einem Vortrag von Pädagoge oder Erzieher, der würde rausgeschmissen werden. Die Frau hat Folgendes gesagt. Was die Erziehung ihrer Söhne betrifft, schreibt sie, um den Geist von Kindern zu formen, muss zuallererst ihr Wille erobert und ihnen ein folgsames Gemüt anerzogen werden. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Kinder das verstehen und es muss langsam dem Kind gemäß fortschreiten. Das Unterwerfen des Willens aber muss sofort geschehen, je früher, desto besser. Wenn man es nämlich versäumt, zur rechten Zeit des Kindes, das Kind zu korrigieren, wird es eine Sturheit und einen Eigensinn entwickeln, den man später kaum noch erobern kann. Und niemals ohne solche Strenge, die mir genauso viel Schmerz zufügen wird wie dem Kind. Der Eigensinn ist die Wurzel aller Sünde und des ganzen Elends. Der eine große Hinderungsgrund für unser zeitliches und ewiges Glück ist der Eigensinn. Ihm nachzugeben darf nicht unterschätzt werden. Himmel oder Hölle hängen davon ab. Die Eltern, die danach streben, das ist eine harte Aussage, die jetzt kommt, die Eltern, die danach streben, den Eigensinn in ihrem Kind zu besiegen, arbeiten zusammen mit Gott daran, seine Seele zu erneuern und zu erretten. Eine interessante Aussage. Die Eltern, die ihr Kind verwöhnen, tun einen Teufelsdienst und machen die Religion unpraktisch und Errettung unerreichbar und tun alles in ihrer Macht Stehende, ihre Kinder mit Leib und Seele für immer zu verdammen. Das sind natürlich sehr deutliche und harte Worte. Vielleicht kann man nicht alles unterstreichen oder unterschreiben, was sie sagt. Aber es ist einmal, man kriegt mal einen Einblick, ja, von jemand, der 17 oder 18 Kinder gehabt hat, auf was es bei ihr angekommen ist. Und die Frau war wirklich eine gottesfürchtige Frau. Also das kann man auf jeden Fall nicht leugnen. Das weiß man von ihrem Leben. Also da sieht man auch, was das Zerbruch auch in der Erziehung eine Rolle spielen sollte, ja, und wie wichtig sie sein kann. So, der vierte Punkt, den David Aikman, eigentlich ist es schon zu spät. Ja, machen wir so mal, ich lasse das hier unterweg, den David Aikman, den bringe ich noch, den sage ich, erzähle ich euch noch. Der David Aikman, der ist völlig unbekannt, aber auch was ganz Beeindruckendes, wie, da kann man mal wirklich auch was über Zerbrochenheit lernen. Der hat in Hongkong gearbeitet, in einer großen Firma, für eine der größten Zeitschriften der Firma gearbeitet. Und er war ein hingegebener Christ, hat seinen Glauben bekannt und war auch bekannt in der Firma da dafür. Doch sein Bürochef, sein Vorgesetzter, war für Aikman ein beständiges Ärgernis, weil er einen profanen Wortschatz hatte. Also der Chef hat immer geflucht und so weiter. Ja, da hat er einen schwierigen Chef gehabt vor sich. Und dieser Mann konnte kaum reden, ohne den Namen des Herrn zu missbrauchen. Und sein Reden war ständig mit Flüchen gespickt. Und Aikman versuchte, seinen Ärger zu unterdrücken, aber innerlich baute sich ein Druck auf. Und schließlich versagte das Sicherheitsventil. Eines Tages, als die Flüche des Mannes ungewöhnlich offensiv waren, schnauzte Aikman ihn an, entschuldigen Sie, mir gefällt nicht, wie Sie den Namen Gottes missbrauchen. Er sagte es nicht ruhig oder freundlich, es war vielmehr ein schroffer Tadel. Und sein Chef nahm es nicht ruhig hin. Entschuldigen Sie, sagte er, mir gefällt der Ton nicht, in dem Sie gerade mit mir geredet haben. Zuerst war David Aikman stolz darauf, dass er die Sache endlich auf den Tisch gebracht hatte. Er war zufrieden, weil er es dem Kerl endlich mal gezeigt hatte. Vielleicht war das Problem ja jetzt gelöst. Er würde solche Flüche nicht mehr hören müssen. Er hatte das schwierige Problem in Angriff genommen und es richtig gemacht. Aber dann merkte er, dass das, was er dem Chef gesagt hatte, zwar richtig war, aber er hatte sich im Ton vergriffen. Sein Zeugnis war beschmutzt, es herrschte Funkstille zwischen ihnen. Als er eines Nachts im Bett lag, begriff er, was er als Christ zu tun hatte. Er nahm sich vor, ich gehe morgen dorthin, nehme für alles die Schuld auf mich. Das würde seinen Stolz vernichten. Es wäre für ihn eine große Erniedrigung. Aber er biss in den sauren Apfel. Und am nächsten Morgen stand er vor dem Bürochef. Ich möchte Ihnen zwei Dinge sagen und dann werde ich gehen. Erstens ist unsere Beziehung kaputt. Wir verstehen uns nicht und der Grund dafür bin ich. Ich habe mich nicht so verhalten, wie ich es hätte tun sollen. Ich sehe alles ein und bitte sie um Vergebung. Es hat nichts mit ihnen zu tun. Es ist meine Schuld. Der Chef war verblüfft. Jetzt war es an der Zeit, die zweite Meile zu gehen. Und zweitens, fuhr Eggman fort, von jetzt an gebe ich Ihnen die erste Wahl für jeden Bericht. Wenn Sie einen Bericht übernehmen wollen, steht es Ihnen frei. Wenn Sie es nicht machen wollen, übernehme ich ihn. Verzeihen Sie mir, die Berichte gehören zunächst alle Ihnen und ich mache dann die, die übrig bleiben. Solch eine Entschuldigung und Selbstlosigkeit sind in journalistischen Kreisen eigentlich unbekannt. Der Bürochef war sprachlos. Eggman verließ das Büro, dieses Mal jubelnd darüber, dass er das Verhältnis wiederhergestellt hatte. Ein paar Tage später hörte er von einem Frühstück christlicher Geschäftsleute, bei dem ein Manager ein Zeugnis seines Glaubens an Jesus geben würde. Ziemlich unsicher ging er zum Bürovorstand und sagte: Wissen Sie, ich gehe zu einem Frühstück, wo ein Geschäftsmann über seinen Glauben an Gott sprechen will. Wollen Sie vielleicht mitgehen? Jetzt war es Eggman erstaunt zu sehen. In Ordnung, sagte er, sein Chef. Ende der Versammlung übergab er, also der Chef, sein Leben an Jesus als seinem Herrn und Erlöser. Eggman sagte danach, er brachte viele Altlasten mit und schlägt sich immer noch damit herum. Aber wenn ich nicht den ersten Schritt gemacht hätte, hätte ich diesen Mann niemals gewinnen können. Also das sehen wir einfach, wie Zerbrochenheit ganz praktisch aussehen kann im Leben von Menschen und auch im Leben von uns. Und das ist wichtig für uns, dass wir darüber nachdenken, ja, dass wirklich das geistliche Leben und der Geist Gottes in unserem Leben zum Zug kommt und zum Raum findet und durchbricht, so wie das Küken aus der Schale. Da ist es wichtig, dass wir uns zerbrechen lassen und dann auch erleben, was überfließendes Leben heißt. Leben vom Geist geleitet, wenn er auf dem Thron sitzt. Deswegen möchte ich euch ermutigen, mich zuallererst natürlich, dass ihr im Zerbruch lebe und der Herr wird uns segnen.